Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Thema heute: Engelsbrot und Pilgerspeise, geistliche Impulse zum Fronleichnamsfest. Die hören Sie heute von Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, dem geistlichen Leiter von Kloster Heiligkreuztal in Altheim bei Riedlingen. Und mein Name ist Marion Kuhl. Wir feiern heute das Hochfest von Leichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Die Einsetzung der Heiligen Eucharistie ist ja eigentlich am Gründonnerstag, aber die Karwoche, die Passion, die Feier des Leidens und Sterbens überschattet diese Einsetzung, sodass die Kirche ein eigenes Fest zur Verehrung der Eucharistie eingesetzt hat. Es geht auf die Offenbarung der Heiligen Juliane von Lüttich zurück, in der Jesus ein Fest zur Eucharistie gewünscht hat. Die katholische Kirche glaubt, dass Jesus Christus in der Eucharistie wahrhaft gegenwärtig ist mit Gottheit und Menschheit. Der heilige Pfarrer von Ars hat in einer berühmt gewordenen Predigt immer wieder betont, er ist da, und verwies auf den Tabernakel. Heute an Fronleichnam feiern wir diese bleibende Gegenwart Jesu Christi unter uns mit der eucharistischen Anbetung und der Fronleichnamsprozession, falls sie dieses Jahr wegen der Pandemie überhaupt stattfinden konnte. Wir haben im Vorfeld zu diesem Hochfest mit Monsignor Heinrich Maria Burkhardt gesprochen, dem geistlichen Leiter von Kloster Heiligkreuztal. Grüß Gott, Monsignor Burkhardt.
Grüß Gott, Frau Kuhl, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Fronleichnam, das klingt so in deutschen Ohren nach Leichnam, nach Beerdigung, aber damit hat das Fest ja eigentlich gar nichts zu tun. Woher kommt denn dieser Begriff Fronleichnam?
Ja, das ist tatsächlich ein mittelalterlicher Begriff. Fron, Frone bedeutet den Herrn betreffend, da kommt das Wort Frondienst her, also den Herrn betreffend, und Leicham oder Leichnam, heute auch noch im Flämischen und im Belgischen, heißt eben der Leib, und zwar eben der reelle Leib. Also nicht irgendwie ein Korpus, den man sich vorstellen, sondern der reelle, reale Leib. Deshalb heißt Fronleichnam der reale Leib des Herrn.
Und wie feiern Sie dieses Jahr Fronleichnam?
Ja, in diesem Jahr ist eigentlich wie letztes Jahr alles ein bisschen anders. Normalerweise haben wir 4 Fronleichnamsaltäre und eine Prozession. Wir werden in unserem Konventsgarten vor der Katzenkapelle wieder einen Fronleichnamsteppich aufbauen und dort dann im Freien Fronleichnam feiern.
Sie haben sich den Titel gewünscht: Engelsbrot und Pilgerspeise, geistliche Impulse zum Fronleichnamsfest. Wieso gerade dieser Titel?
Ja, der steht auf unserem Himmel, aus dem Baldachin, den wir jedes Jahr tragen. Da steht es noch drauf. Wir haben ja noch den Himmel aus Klosterzeiten und da standen diese Begriffe drauf. Und ich habe sie später an der Wand über dem Tabernakel auch wieder entdeckt und festgestellt, dass sie aus dem Fronleichnamshymnus von Thomas von Aquin sind. Und da heißt es eben in dem Hymnus von ihm, den er zu Fronleichnam geschrieben hat, in der 21. Strophe: Ecce panis angelorum, seht das Brot der Engel, factus cibus viatorum, gemacht zur Speise für die Pilger. Also Engelsbrot und Pilgerspeise. Und ich fand es doch sehr inspirierend, dass wir uns Gedanken machen, wie werden wir heute gespeist von den Engeln, das heißt, dass es geistliche Nahrung ist und dass es wirklich auch Brot ist, das uns stärkt auf unserer irdischen Pilgerreise.
Für diejenigen, die sich gerade fragen, was ist ein Himmel, was ist ein Baldachin, vielleicht können Sie das noch erklären.
Ja, das ist, an Fronleichnam tragen wir ja Christus hinaus, die konsekrierte Hostie, den Leib Christi, der wird in eine Monstranz getan, das Zeigegefäß, das bei uns die Form einer großen Sonne hat, und damit man eben bei Wind und Wetter eigentlich eine Prozession machen kann, gibt es 4 Tragestangen und drüber eben diesen Baldachin, diesen Himmel. Man nennt den Himmel, weil es auch an den Himmel erinnert, und also so ein Tragehimmel über der Monstranz.
Dann sind wir jetzt gespannt, mehr von Ihnen zu hören. Geistliche Impulse zum Fronleichnamsfest, das wir feiern. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, wie gesagt, diese beiden Begriffe, Engelsbrot und Pilgerspeise, haben mich noch einmal inspiriert, die Geschichte von Fronleichnam genau anzugucken. Wieso ist das eigentlich entstanden? Wie war das am Anfang? Was war die Idee? und wie feiern wir es heute? Thomas von Aquin, ein großer Theologe, hat im Auftrag von Papst Urban IV. Für dieses Fest die liturgischen Texte geschrieben und Laudation Salvatorum, lobe Zion deinen Hirten, das war die sogenannte Sequenz für die heilige Messe dafür. Und wie gesagt, da heißt es eben in dieser 21. Strophe, seht das Brot der Engel, wörtlich übersetzt, zur Pilgerspeise gemacht, ein wahres Brot der Kinder, das nicht den Hunden vorzuwerfen ist. Und das Latein vom Thomas ist manchmal eine Herausforderung. Aber das Fantastische ist, Thomas von Aquin hatte den Auftrag, alle alttestamentlichen Stellen, die auf die Eucharistie hinweisen, und auch die biblischen Stellen, die auf die Eucharistie hinweisen, in seinen Hymnen zu verarbeiten. Und dann nimmt er tatsächlich die Geschichte von dem pilgernden Gottesvolk, das aus Ägypten ausgezogen ist, um ins gelobte Land zu ziehen und 40 Jahre durch die Wüste ziehen musste. Und dieses Brot, das Manna, war eben die Stärkung für dieses Brot. Dieses Brot, am Anfang waren sie hoch erfreut, es hat süß geschmeckt, aber irgendwann war es ihnen zuwider. Sie haben es verachtet und dann kam eine große Krise. Sie mussten sich bekehren und dieses Brot hat sie eben geleitet ins gelobte Land. Das war auch ein Bild vielleicht für die Eucharistiemüdigkeit damals. Urban IV. Hat dieses Fest tatsächlich eingeführt für die Nachlässigkeiten bei den heiligen Messen. Es gab auch offensichtlich eine Ermüdungserscheinung in der Feier der Eucharistie. Es wurde sehr oberflächlich oder vielleicht auch nur sehr pflichtgemäß. Und er wollte auf jeden Fall eben diese Erneuerung. Das wird deutlich auch durch diesen Vers, wenn Thomas auf diese Manna-Lese Bezug nimmt. Und das zweite Spannende an diesem zweiten Vers, das nicht den Hunden vorzuwerfen ist, da gibt es ja diese Geschichte in Matthäus 15. Sie erinnert eben an die Begegnung Jesu mit einer Heidin, einer Syrophönizierin. Die kommt zu Jesus und sagt, er soll ihr bitte helfen, die Tochter zu heilen. Und ich möchte es noch vorlesen. Sie kam, fiel vor ihm nieder und sagt, Herr, hilf mir. Und Jesus sagt, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Eigentlich eine ziemliche Abfuhr. Die Kinder gelten als die Kinder Israels und die bekommen das Brot. Und also er ist zu den verlorenen Schafen Israels gesandt, sagt er. Also ich möchte jetzt nicht meine Sendung verraten. Und dann ist sie so mutig und sagt, sie entgegnete, ja Herr, aber auch die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf sagte Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Und damit wird deutlich, dass Thomas diese Szene anspielt. Also die Kinder Israels, die Kinder Gottes sind die Gläubigen, die Getauften, die diese Eucharistie feiern. Denen ist oft gar nicht mehr bewusst, was sie bedeutet. Und sie gehen manchmal sehr fahrlässig damit um. Und er sagt, das ist nicht so, wie es in der Bergpredigt hat, man soll das Kostbare nicht den Schweinen vorwerfen. Aber manchmal sind es genau die Armen, die vielleicht mehr begreifen von der Eucharistie, als diejenigen, die vielleicht tagtäglich mit ihm umgehen. Und ich habe mich auch selber gefragt, wie schnell kann es Routine werden? Sammle ich wirklich kostbar jedes Stück? Auch diese Eucharistie habe ich diese Ehrfurcht. Wie gesagt, zur Zeit des Thomas in diesem im 13. Jahrhundert gab es auch große Auseinandersetzungen um die Eucharistie. Es gab die Irrlehren der Albigenser, der Katharer, die gesagt haben, das ist also nicht, das ist mehr die Idee, das ist nicht mehr das Leibhafte. Und spannend ist, dass Papst Urban IV. Erzdiakon in Lüttich war. Und dort mitbekommen hat, dass fromme Frauen beginnen, vor allem eine Prozession hielten, auch zur Buße mit der Anbetung des Allerheiligsten. Das heißt, die Hostie, die konsekrierte, die gewandelte Hostie, den Leib Christi, um ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht zurück auf eine Vision von Juliane von Lüttich, 1209 hat sie folgende Vision festgehalten. Ich glaube, es lohnt sich, die selbst direkt zu hören. Sie wurde aufgeschrieben von einer ihrer Freundinnen, die die Biografie geschrieben hat. Als sich Juliane in ihrer Jugend dem Gebet hingab, erschien ihr ein großes und wunderbares Zeichen. Sie sah den Mond in seinem Glanz, aber auf seiner Scheibe war ein kleiner Bruch. Lange schaute sie hin und wusste gar nicht, was das bedeuten solle. So bat sie inständig den Herrn, ihr die Bedeutung zu offenbaren. Er eröffnete ihr, in dem Mond sei die Kirche dargestellt. Die dunkle Seite, die dunkle Stelle deute an, dass noch ein Fest fehle, das von allen Gläubigen gefeiert werden solle. Es sei sein Wille, dass zur Mehrung des Glaubens, der jetzt am Ende der Welt so abnehme, und zum gnadenvollen Fortschritt der Auserwählten die Einsetzung des heiligsten Sakraments eigens gefeiert werde, und zwar mehr als am Gründonnerstag, wo die Kirche ja nur mit der Fußwaschung und dem Gedächtnis seines Leidens beschäftigt sei. An diesem Tag solle das ergänzt werden, was an den gewöhnlichen Tagen durch zu wenig Andacht und durch Nachlässigkeit unterlassen werde. Als Christus dies der Jungfrau geoffenbart hatte, trug er ihr auf, selbst mit dieser Feier zu beginnen und der Welt seinen Befehl zu verkünden. Man kann sich ja vorstellen, so eine fromme Frau, die so eine Vision hatte, das war damals nicht anders wie heute. Da haben manche ziemlich schnell die Stirn gerunzelt und gesagt, naja, trotzdem hat sie Eindruck gemacht, der Bischof Robert von Lüttich hat tatsächlich diese Vision aufgegriffen und hat es dort eingeführt. Ich sagte ja, dort war Jacques Pontalon, der dann zum Urban IV. Später zum Papst gewählt wurde, war eben dort Erzdiakon, glaube von 1243 bis 48 und war eben geistlicher Begleiter dieser Frauen, dieser Beginen. Er hat dann am 11. August 1264 mit einer Bulle Transiturus de hoc mundo, zu Deutsch heißt das, als er im Begriffe war, dieses Fest, diese Welt zu verlassen, ein Fest des Leibes Christi für die ganze Kirche eingeführt. Und ich finde es spannend, dass er auch da in dieser Einführung deutlich macht, wie wichtig es ihm ist, dass die Menschen wirklich ganz bewusst dieses Fest feiern, dass sie ganz bewusst sich mit Christus auseinandersetzen, der Fleisch wird, der real da ist, der uns in der Hostie eben begegnen will. Und so wie Augustine schon gesagt hat, wir müssen uns klar werden, wen wir da eigentlich empfangen. Er war, dieser Urban IV. War wohl in gutem Verhältnis mit Thomas von Aquin. Thomas von Aquin, 1225 geboren, er ist 1274 gestorben, hatte nach der ersten Studienzeit einen freundschaftlichen Kontakt mit ihm, mit diesem Papst Urban IV. Er hat, wie gesagt, Thomas von Aquin dann beauftragt, für dieses Fest die liturgischen Texte zu schreiben. Und Thomas sich dran gemacht. Ich habe das jetzt vergessen. Ich möchte gern trotzdem nochmals zitieren, was Urban geschrieben hat. O erhabene und wunderbare Freigebigkeit, in der der Geber die Gabe ist und dieser derjenige selber ist, welche sie gibt. O Freigebigkeit ohnegleichen, wenn jemand sich selbst hingibt. Unser Gott hat sich uns zur Speise gegeben, weil der zum Tod verdammte Mensch nur durch dieses Mittel wieder zum Leben gelangen konnte. Von der verbotenen Frucht genießen war er dem Tod verfallen, durch den Genuss vom Baum des Lebens wurde er wieder gekauft. Urban greift also ein Bild auf, der Mensch ist im Sündenfall, hat er sich von Gott getrennt. Die verbotene Frucht war ja, dass der Mensch von diesem Baum aß, von Gut und Böse, Der Mensch will selber entscheiden, was gut und böse ist, und damit entscheidet er auch, was leben darf und nicht leben darf, und hat damit die Sünde in sein Leben gezogen. Und die Folge ist eben der Tod, ist die Erbsünde. Und Urban streicht damit heraus, dass die Eucharistie das Gegenmittel ist. Bei den Vätern war die Eucharistie auch Sakrament der Unsterblichkeit. Es ist das Gegenmittel gegen dieses Malum, das Übel, das der Mensch sich im Paradies, quasi wo er sich das Paradies verspielt hat. Und das wird hier auch wunderschön deutlich, quasi das Kreuz, es gibt viele mittelalterliche Darstellungen, wo das Kreuz auch so dargestellt wird als Baum des Lebens. Und die Frucht ist, dass Christus stirbt, deshalb dieses Kreuzesopfer, das gefeiert wird, damit deutlich wird, wir essen wieder das Leben, die Hingabe Jesu für uns, damit wir leben und damit wir zum ewigen Leben kommen. Und ich sagte schon, dass es Urban wichtig war, dass die Menschen wieder eine vertieftere Beziehung auch zur Eucharistie gewinnen. Er sagt, man wird dabei den Vorteil genießen, durch frommen Eifer hierin das zu ergänzen und gut zu machen, was bei den übrigen Messopfern unterlassen wurde. Die Gläubigen werden beim Herannahen dieses Festes sich ihrer begangenen Fehler erinnern und an demselben in Demut und von ganzem Herzen Gott für die Unehrerbietigkeit oder Nachlässigkeit, mit dem sie selbst dem heiligsten Messopfer beiwohnten, um Vergebung bitten. Das heißt, ursprünglich war das von Leichnamsfest auch sowas wie ein Sühneakt. Das heißt, die Nachlässigkeit, einfach, dass man viel zu wenig in der Beziehung mit Jesus stand. Und ich finde das sehr bemerkenswert. Heute gibt es ja viele Aufbrüche, Gott sei Dank, viele geistliche Aufbrüche, die wieder entdecken, wie wichtig die eucharistische Anbetung ist. Damit wir uns auf den einstellen, den wir empfangen. Und uns auch bewusst werden, wenn wir kommuniziert haben, wen wir empfangen haben. Was es denn bedeutet, dass wir Jesus aufnehmen. Dass er wirklich unser Herr ist, dass er uns stärkt und begleitet. Ich komme nochmal zurück zur Geschichte, spannend, dass, wie gesagt, Thomas von Aquin dann diese Hymnen geschrieben hat, aber dann das ganze Fest relativ in Vergessenheit geraten ist. Urban ist 2 Monate nach Veröffentlichung dieser Bulle gestorben und erst Jahre später wird sie wieder aufgegriffen. Und selbst die Ordensgemeinschaft von Thomas von Aquin hat erst 30 Jahre später beschlossen, 1308 das Fronleichnamsfest einzufügen. Der damalige Generalminister hat gesagt, er schreibt selber Texte, der hat nochmal 12 Jahre gebraucht, 1323, und wollte dann seine Texte bringen, bis sie ein Jahr später erfahren, bei dem Generalkapitel in Barcelona, dass doch bereits Thomas von Aquin, der ja Dominikaner war, diese Texte geschrieben hat. Und damit kommen auch diese Hymnen erst sozusagen richtig mit hinein in die Liturgie dieses Tages. Ich muss sagen, mir sind die Hymnen von Thomas von Aquin erst im Laufe der Zeit richtig aufgegangen. Ich habe mich im Studium erst mit dem richtig auseinandergesetzt. Als Kind kann ich mich immer erinnern, hatten wir natürlich dieses Pangelingua gesungen, lobe ich Zion, deinen Hirten. Und natürlich bei jeder Anbetung das Tantum Ergo Sacramentum gesungen. Das waren immer sehr erhebende Augenblicke. Ich möchte gerne jetzt diesen Hymnus vom Thomas einmal ganz vorlesen. Und zwar nach einer Übersetzung, die mein Gregorianiklehrer Bernhard Schmid in Rottenburg einmal angestellt hat, um einfach die Schönheit dieses Hymnes auch mal anklingen zu lassen. Lobe Zion, den Erlöser. Lobe den, der dich führt und nährt mit Hymnen und Liedern. Was du kannst, das sollst du wagen. Kein Lob ist groß genug für ihn. Dafür reicht niemals das Lob aus. Besonderes Lob kündet dieses Lied. Denn lebendiges Leben und lebengebendes Brot wird heute dargereicht. Brot, das am Tisch des heiligen Mahles der Schar der 12 Jünger sicher gegeben wurde. Volles Lob ertöne, angenehm und edel sei des Herzens Lobgesang. Denn der Tag wird festlich begangen, an dem des ersten Mahles erinnert wird, dessen Einsetzung. Bei diesem Mahl des neuen Königs, dem neuen Pascha, des neuen Gesetzes, wird das alte Pascha beendet. Das alte weicht dem neuen, die Wahrheit flieht dem Schatten, das Licht verscheucht die Nacht. Was Christus beim Mahl tat, das trug er uns auf, zu seinem Gedächtnis zu tun. Durch heilige Anordnungen belehrt weihen wir Brot und Wein zu unserem Heil als Opfer. Eine Lehre ist den Christen gegeben, dass Brot in Fleisch sich wandelt und Wein in Blut. Was du nicht fasst und nicht siehst, wird der starke Glaube gegen die Ordnung der Dinge festhalten. Unter verschiedenen Gestalten, die nur Zeichen, nicht Wirklichkeiten sind, verbirgt sich Wunderbares. Fleisch als Speise, Blut als Trank. Dennoch bleibt Christus ganz unter beiderlei Gestalt. Er wird vom Verzehr nicht zerstückelt, nicht zerbrochen, nicht geteilt. Nein, man empfängt ihn unversehrt. Einer nimmt und es nehmen tausend, wie viel diese, so viel jene, und dennoch wird das Genommene nicht verbraucht. Es nehmen ihn Gute und Böse mit unterschiedlichem Ausgang, die einen zum Leben, die anderen zum Untergang. Tod kommt den Toten zu, Leben den Guten. Sieh, das Gleiche wird genossen, aber unterschiedlich ist der Ausgang. Wird das Sakrament gebrochen, zweifle nicht, sondern denke daran, unter einem Teil bleibt so viel erhalten, wie das Ganze erhält. Nie kann das Wesen vernichtet werden, nur das Zeichen wird gebrochen. Weder der Zustand noch die Gestalt des Bezeichneten werden gemindert. Jetzt kommt diese 21. Strophe, seht das Brot der Engel, ist den Pilgern als Speise gegeben. Es ist wahrhaft Speise für die Kinder und darf nicht den Hunden hingeworfen werden. Es ist in Bildern vorgezeichnet, als Isaak geopfert wurde, als das Paschalamm bereitet wurde, als das Manna den Vätern gegeben wurde. Guter Hirt, wahres Brot, Jesus, erbarme dich unser. Gib uns Weide, schütze uns. Lass uns das Gute schauen im Land der Lebenden. Du, der alles weiß und vermag, du weidest uns Sterbliche hier, mach die Deinen dort zu Deinen Tischgenossen, zu Miterben und Gefährten der Heiligen. Und vielleicht können wir einen Teil jetzt auch selber das anklingen lassen, wie es über Jahrhunderte gesungen, betrachtet, gefeiert wurde.
Das war ein Auszug, die ersten Strophen von Lauda Zion, dem von Leichnams Hymnus, geschrieben vom heiligen Thomas von Aquin. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sendung Spiritualität gehen wir auf das von Leichnamsfest ein. Engelsbrot und Pilgerspeise, geistliche Impulse zum von Leichnamsfest von Monsignor Heinrich Maria Burkhardt. Von Leichnam, die von Leichnamsprozession ist auch eng verbunden mit der eucharistischen Anbetung. Monsignor Burkhardt, wie sind Sie selber persönlich denn zur eucharistischen Anbetung gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich noch ganz früh, meine Kindheit, wir hatten einen Pfarrer, der aus dem Kloster kam, der hat großen Wert drauf gelegt, vor allem auf den eucharistischen Segen, und das war für mich immer sehr eindrücklich, die Monstranz und dann die Hostie, Jesus im Tabernakel. Ich kann sagen, Gott sei Dank hatte ich eine sehr ehrfürchtige Hinführung immer, dass Jesus dort selber wohnt. Und das war für mich bewegend, wie wir alle gekniet sind und wie der Weihrauch aufgestiegen ist und dass dieses Gebet der Engel mit aufsteigt, dass wir uns mit den Engeln vor diesem Herrn hinniederknien. Und ich weiß noch, meine Oma hat mir immer gesagt, du kannst ihm alles sagen, was du vom Herzen hast. Und von daher war eigentlich schon als Kind klar, dieses Hostie ist nicht nur ein Zeichen, sondern es ist Jesus, dem ich immer alles sagen kann. Und ich weiß auch, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich bei der Erstkommunion ihn endlich empfangen darf. Das war auch ein ganz starkes, ja, Impuls. Der Kinderwunsch, auch in der damaligen Zeit Priester zu werden. Ich mache jetzt einen Sprung. Ich habe ihn wiederentdeckt, als ich in Rom studiert habe. Da bin ich in der Wohnung der kleinen Brüder von Charles de Foucault, habe ich gelebt und bin öfters nach Trefontane zu den kleinen Schwestern, die ja immer eucharistische Anbetung hatten, in einer ganz schlichten Form. Ich habe mich damals mit Charles de Foucault beschäftigt und es hat mich sehr, sehr bewegt, einfach diese Armut Christi und auch diese Armut, die dargestellt war in diesem Brot. Damals war es jetzt nicht mehr diese riesige, tolle Monstranz, sondern eher so dieser gebrochene, dieser arme Christus, der einfach da ist, der auch in unserer Armut da ist. Das habe ich damals auch sehr stark empfunden in meinem Studium, mit meinen Fragen, mit meinem Kämpfen, mit meinem Ringen. Es war damals nicht mehr so selbstverständlich, haben viele geschmunzelt, auch gesagt, also das ist eine vergangene Form, also auf der Frömmigkeit. Für mich war es eine ganz wichtige Form. Ich habe einfach gespürt, dass dieses in aller Schlichtheit immer wieder zu ihm zu kommen, ganz wichtig für mich ist. Und ich weiß auch, eine zweite Erfahrung war dann bei den Brüdern von der Mutter Teresa, die hatten an der Garage Anbetung jeden Morgen, 3 Stunden, wie sie in aller Schlichtheit auch dort vor Christus gekniet sind, die eucharistische Anbetung und dann in Verbindung mit dem Kreuz, und das ist mich dürstet nach euch, begreift doch, wer ich bin. Und so hat die Anbetung mich eigentlich immer wieder durchgetragen. Ich muss auch sagen, in Zeiten, wo ich sehr stark in der Anbetung war, habe ich immer auch intensiver Eucharistie gefeiert. Es gab Zeiten, muss ich auch gestehen, da war ich weiter weg. Da war ich eher, heute würde ich sagen, in einer pastoralen Aktivismus oder Geschachtelhuberei, wo ich heute manchmal auch denke, ja, was hast du nicht alles gemacht? War das wirklich so wichtig, um wirklich bei Jesus zu sein, ist diese Stille vor ihm ganz zentral wichtig. Und ich merke das jetzt auch seit Corona, haben wir bei uns eucharistische Anbetung jeden Tag 1 Stunde, wie wichtig es ist, einfach diese Zeit vor ihm. Wir kommen ja an die Grenzen, wir erfahren die Grenzen und merken einfach, wir brauchen seine Hilfe. Und er ist da. Das, was Sie ja auch gesagt haben vom Pfarrer von Arst, er ist da. Ich bin ja mit dem Pfarrer von Arst auch sehr verbunden. Er ist da und er ist für uns da. Und ich erfahre, das möchte ich auch sagen, in geistlicher Begleitung von Menschen, die auf der Suche sind, wer ist eigentlich Gott? Wie sollen wir Gott begegnen? Gott ist ja nicht für uns nicht greifbar. Und viele fragen auch, wie soll ich denn Jesus begegnen? Natürlich kann ich Jesus die Heilige Schrift lesen, das Wort, aber wie ist er wirklich als Auferstandener gegenwärtig? Wie kann ich ihm denn begegnen? Und die greifbarste Form, so wie es auch hier beim Thomas beschrieben ist, der lässt sich nicht zerteilen und ist doch Brot, ist eben erfahrbar in diesem Stück Brot, in diesem ganz einfachen, schlichten Zeichen. Und er berührt die Seele, er spricht zu uns, wenn wir nur lange genug warten. Davon bin ich fest davon überzeugt. Ich würde an der Stelle gerne auch weitermachen zum Thema überhaupt Anbetung, weil ich glaube, von Leichnam und persönliche Anbetung Christi lässt sich nicht trennen. Viele können ja heute leider nicht zur Prozession gehen, können nicht hinausgehen. Und die lade ich wirklich ein, wo es möglich ist, auch wirklich zum Herrn zu gehen. Sie können in eine Kirche gehen. Es gibt die heilige Viertelstunde sowieso. Das hat mich meine Oma auch gelehrt. Einfach, wenn es geht, irgendwo am Tag eine Viertelstunde beim Herrn zu sein. Ich glaube, die Teresa von Avila war es, die gesagt hat, wenn du eine Viertelstunde jeden Tag vor dem Herrn bist, dann verspreche ich dir die Ewigkeit. Das reicht schon quasi für sehr Beschäftigte, wobei es heute manchmal auch sehr viel ist, wirklich zum Herrn zu gehen und bei ihm wirklich zur Ruhe zu kommen. Für mich sind drei Aspekte von diesem Engelsbrot und Pilgerspeise wichtig geworden. Dieses Wort Engelsbrot sagt, es ist nicht irgendein Brot. Es kommt vom Himmel, es kommt vom Paradies. Die Engel stehen ja dafür, dass sie Boten Gottes sind, das Göttliche zu uns Menschen bringen. Und es ist die inkarnierte Liebe. Liebe lebt davon, dass sie leibhaftig sein will, dass sie Berührung braucht. Und die Engel haben immer wieder auch das Brot Christi eben zu Menschen gebracht, zu Heiligen. Ich denke an die Geschichte von Fatima. Es gibt immer wieder auch Heiligengeschichten, wo die Engel die Betreffenden gestärkt haben mit dem Brot, mit dem Leib Christi. Sie sind die Boten. Und bei jeder Eucharistiefeier erinnern ja die Kerzen, die ja angezündet werden, an die Lichtgestalten, an die Engel. Wir feiern Eucharistie eben nicht bloß unter uns, sondern mit dem ganzen Himmel. Und bei alten Tabernakeln ist es ja häufig so dargestellt, wenn man den Tabernakel aufmacht, ist links und rechts ein Engel, meistens kniend mit einer Kerze, die selber den Herrn anbeten. Und die sagen, wir sind die Boten, wir bringen euch mit diese Liebe. Natürlich kommt durch den Heiligen Geist in der Eucharistie, wenn der Heilige Geist herabgerufen wird, da glauben wir, dass die Wandlung geschieht, dass Christus ganz jetzt eingeht in diese Hostie. Aber diese Hostie, wenn Christus verwandelt ist, muss er auch zu uns kommen. Und sie kann dann zurzeit, erfahren wir das ja auch bei Corona, nicht immer zu den Menschen leibhaftig kommen. Und da braucht es die Engelsboten, manchmal auch zu einer geistlichen Kommunion, die uns Jesus bringen, sagen, er ist ganz bei dir, er ist jetzt auch deine Stärkung. Pilgerspeise ist für mich ganz wichtig, dass es Nahrung ist, um weiterzugehen. Wenn ich an die Geschichte von Elia denke, der ja unter dem Ginsterbusch irgendwann aufgeben will, weil es ihm zu viel ist, und ein Engel weckt ihn dreimal und stärkt ihn, und dass er seinen Weg weitergehen kann. Wir brauchen wirklich Ermutigung, dass wir unseren Weg weitergehen können. Brot des Lebens. Die frühen Christen haben die Vaterunser-Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, immer auch verstanden, dass wir gestärkt werden durch den Leib Christi. Und da ist ganz wichtig, der Leib Christi, so sagt Augustinus, ist der Unterschied zum Brot und dem Leib Christi ist, wenn wir Brot essen, verwandelt sich das Brot sozusagen in uns. Unser Körper nimmt das Brot auf, verstoffwechselt es und wir können leben, weil wir dieses Brot, dieses tägliche Brot gegessen haben. Mit dem Brot des Himmels ist es gerade andersrum. Wir essen dieses Brot und werden verwandelt in den Leib Christi. Deshalb hat ja von Leichnam genau diesen Charakter, das, was wir in der Kirche feiern, was wir empfangen haben, den Leib Christi, das sind wir nachher selber, wir sind Leib Christi. Und dieser Leib Christi sind wir aber nicht bloß, wenn wir uns in Anführungszeichen fromm in der Kirche zu Eucharistie getroffen haben, gefeiert haben, sondern wir sollen Leib Christi sein, Sauerteig, auch draußen in der Welt. Wir tragen ihn ja hinaus. Und dort zeigt sich, dass Christus präsent ist in dieser Welt, die ja oft ihn gar nicht kennt. Und in uns, in unserer Nähe zu ihm, sollen die Menschen ja auch ihn berühren können. Ich denke immer wieder auch daran, dieses Wort von Mutter Teresa, den ich morgens angebetet habe, den berühre ich nachher in den Armen vor allem. Also für sie war selbst klar, ich empfange ihn, aber wir werden zum Leib Christi. In der Barockzeit, also bei uns hier im Oberland, im schwäbischen Oberland, gibt es noch viele barocke Monstranzen, hat ja dieses Zeigegefäß eben den Form der Sonne. Und die Sonne erinnert an das Bild im frühen Christentum, dass Christus die Sonne war, die Sonne der Gerechtigkeit, der strahlt, der uns das Licht bringt in die Dunkelheit. Und die Hostie wird ja auf einen kleinen Mond gesteckt. Liturgisch heißt das Lunula. Und die Lunula kommt mit der Hostie in diese Monstranz hinein. Der Mond ist Symbol für die Kirche, die das Licht nicht von sich selbst hat, aber diese Sonne und dieses Licht aufnehmen soll. Und dieses Licht wird in die Dunkelheit eben dieser Welt hinausgetragen. Und die vier Altäre erinnern an die vier Evangelisten in alle Himmelsrichtungen, soll Christus, die Botschaft von Christus, hinausgetragen werden. Und in allen Enden soll er auch verkündet werden und angebetet werden, sprich, dass wir auch Zeugnis geben von Christus. Und das wäre für mich jetzt auch die Frage heute, wo empfangen wir ihn überhaupt? Wo nehmen wir ihn ganz auf, um ihn nachher auch wirklich dorthin zu tragen und zu leben, aus ihm zu leben, wenn wir unseren Mann, unsere Frau stehen? Ich glaube, dazu ist es ganz wichtig, auch nochmal darüber nachzudenken, was heißt es, wenn ich kommuniziere? Und wie viel Sehnsucht habe ich überhaupt, dass Jesus leibhaft zu mir kommt? Ist es wirklich für mich Brot vom Himmel? Und ist es wirklich dieses Brot, das mich nährt, von dem ich lebe? An dieser Stelle möchte ich den auch aus dem Fronleichnamsfest wieder Thomas von Aquin zitieren. Bei jeder Anbetung wird das sogenannte Schlussversiglia gebetet. Auf Deutsch, Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Panem de celo prestiti eis heißt es. Und dann heißt es, omne delectamentum in se hamentem. Übersetzt ist es, dass alle Erquickung in sich birgt. Delectamentum ist eigentlich noch mehr. Delectamentum ist eine Freude, das ist ein Vorgeschmack. Das schmeckt mir auf der Zunge. Der Vorgeschmack des Himmels möchte ich haben. Und dann heißt es, in der Anbetung, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altars, hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Damit eben aber nicht bloß ein Gedächtnis, sondern eben selbst diese Liebe, die du gezeigt hast, dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du uns Anteil geben wirst an dieser Auferstehung. Und jetzt kommt's, gib uns die Gnade, diese heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass die Frucht uns der Erlösung zuteil wird. Das ist das Ziel, dass die Frucht der Erlösung zuteil wird, dass wir diese neue Frucht vom Baum des Lebens, von deinem Kreuz empfangen, dass wir es so verehren, dass wir eben auch auf du und du aus dieser Liebe leben. Und mir gefällt dieser Begriff im Lateinischen, beim Thomas, wie gesagt, auch etwas schwierig, Fructum nobis jugiter sentiamus. Und das heißt eigentlich nicht bloß die Frucht der Erlösung zuteil wird, sondern heißt, dass wir diese Frucht essen, sentire heißt schmecken, mit den Sinnen erfahren, und zwar jugiter. Jugum ist ja das Joch, und jugiter heißt zusammengejocht, für immer zusammengespannt. Das Himmlische nimmt uns mit. Und das heißt also, wirklich freudig sollen wir dich empfangen. Und da sind wir für mich an einem ganz wichtigen Punkt. Viele Menschen, wie gesagt, denen fehlt heute ja genau dieses Du, dieses Gegenüber. Und Jesus sagt, ich bin da, ich bin leibhaft da, ich bin das Du. Du kannst mit allem, was dich bewegt, zu mir kommen. Ich stärke dich auf deinem Pilgerweg und geh mit mir den Weg. Ich gehe meinen Weg mit dir. Ich bin dir diesen Weg vorangegangen, zusammen mit den Heiligen. Und wie gesagt, die Frage ist, wie stark lassen wir uns immer wieder auch von Jesus ansprechen. Für mich gehört beides zusammen. die tägliche Betrachtung des Wortes Gottes. Und wenn es nur ein Wort vom Tagesevangelium ist und die Eucharistie, man darf das nicht trennen. Bei uns in Heiligkreuztal haben die Schwestern über dem Tabernakel die vier Evangelisten dargestellt. Und darüber ist tatsächlich die Manna-Lese dargestellt und dann tatsächlich dieser von Leichnam-Symnus, genau dieser Vers zitiert, da bin ich drauf gekommen. Und darunter in dem Tabernakel, der ist gestaltet als Heiltumsschrank. Und Heiltumsschrank bedeutet, es sind wie drei Apothekengläser. Es gibt auch schöne Darstellungen aus der späten Mittelalterübergang in die Renaissancezeit, wo Christus als Apotheker gezeigt wird, der uns in seinem Leib wirklich die Speise gibt, aber auch die Arznei gibt, um unsere Krankheiten zu überwinden. Das ist gerade jetzt in dieser Pandemie so wichtig. Er ist die Arznei für unsere Krankheiten, die uns hindern, dass wir den Pilgerweg zu Gott vergessen. Und der uns stärken will, der uns hilft, dass wir die Leiden, die Laster, die Anfechtungen, das Dunkle überwinden will, dass wir wirklich weitergehen. Er ist die Arznei der Unsterblichkeit. Bei der Reinigung der liturgischen Gefäße ist es auch das Begleitgebet, dass wir eben dieses Arznei der Unsterblichkeit empfangen haben. Lass, Herr, der Priester betet ja, dass die Gläubigen, die das empfangen haben, wirklich auch diese Arznei, dass sie auch wirksam werde. Und dazu braucht es eben diesen Glauben und diese persönliche Anbetung. Für mich ist noch ein weiterer Aspekt sehr wichtig, nämlich der Aspekt, wer und wie feiern wir eigentlich Kirche. Aber vielleicht können wir zwischendurch auch nochmal einen Teil dieses Hymnus einspielen über das Brot des Lebens.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria befassen wir uns mit dem heutigen Fronleichnamsfest mit Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, dem geistlichen Leiter vom Kloster Heiligkreuztal.
Ich möchte gerne fortfahren in meinen Betrachtungen. Fronleichnam, Fest des Herrn, seines Leibes und eben auch seines Blutes, beides untrennbar, wie Thomas gesagt hat, mit Leib und Blut, Fleisch und Blut. Wenn wir jemand lieben, dann möchten wir ihn auch nicht bloß hören, sondern es tut uns gut, wenn wir ihn spüren. Das hat mir auch diese Zeit jetzt deutlich gemacht, die Corona-Zeit. Ich erinnere mich noch an das letzte Jahr, als ich über Wochen, Monate keinen körperlichen Kontakt mehr zu jemand hatte. Und bei der ersten Taufe, dem Kind aus meiner Verwandtschaft, weiß ich noch, als die Mama das Kind mir einfach auf den Schoß gesetzt hat, das kleine Kind mich dann angeguckt hat, sie hieß auch noch Luna, also Mond, da musste ich damals wirklich lachen. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich habe gemerkt, wie stark wir Menschen doch auch diese leibhafte Begegnung brauchen. Auch vielen älteren Menschen, den Menschen in Altenheimen, den Krankenhäusern, ist ja diese ganz persönliche Zuwendung, dieses Gespür leider abhanden gekommen. Das ist ein großer Schmerz. Und umso wichtiger ist es zu wissen, dass der Herr bei ihnen ist. Gott sei Dank gab es die Möglichkeit bei uns, ich habe mich erinnert an die frühe Kirche, dass in Notzeiten es auch die Erlaubnis gab zur außergewöhnlichen Kommunionsspendung. Ich habe kleine Hostiendosen schon relativ früh fertigen lassen, damit ich sie den Angehörigen, die noch zu ihren Eltern gehen können, von denen ich wusste, dass sie tiefgläubig sind, auch mitgeben konnte. Und das war eine große Stärkung, auch für die älteren Menschen, die eben mit niemandem mehr schon Kontakt haben dürfen, außer mit den ihrigen, um den Herrn zu empfangen. Heute schmerzt es mich, dass ich feststelle, dass viele sagen, ja, wozu brauche ich da noch in die Kirche gehen? Man guckt den Gottesdienst im Fernseher an oder auf dem Video. Es gibt sehr viele schöne, man kann sich das aussuchen. Und ich habe da ein bisschen Sorge, dass die Menschen diese Unmittelbarkeit, wirklich, dass der Herr auf sie wartet, im Tabernakel dort vor Ort, wo sie ihre Kirche haben, dass das verloren geht, dass unser gemeinsames Feiern, auch dass wir uns wirklich formen lassen zum Leib Christi, dass das verflacht wird. Da mache ich mir Sorge. Und ich sagte schon, der Ursprung des von Leichnamsfest lag genauso in dieser Sorge eben damals von Urban IV., der das ja deutlich gemacht hat, dass da eine Verflachung stattgefunden hat. Zu seiner Zeit wurden Menschen, die Gemeinschaft hatten, Kumpanis genannt. Das heißt, die vom gleichen Brot aßen. Also ein Hausstand, wenn eine Mutter ein Brot gebacken hat, also die Kinder und die Knechte und die Mägde, sie waren der ganze Hausstand, die vom gleichen Brot aßen, waren Kumpanes. Der Thomas von Aquin sagt, die am gleichen Tisch saßen. Und die waren sehr, sehr unterschiedlich. Heute ist aus diesem Wort Kumpane vielleicht ein Kumpan geworden oder ein Kumpel, was relativ leger ist. Aber es ist ein starkes Zeichen, dass wir miteinander eigentlich verbunden sein sollen. Die im gleichen Tisch sind, sind nicht immer der gleichen Meinung. Sie haben, sind vielleicht auch unterschiedlicher Charaktereigenschaft. Aber Jesus hat ja bewusst seine 12 Jünger, auch sehr unterschiedliche Typen und Charakter, zusammengerufen, um zu sagen, ich möchte keine Monokultur, ich möchte in der Vielfalt eurer Gaben, eurer Charaktere, dass ich hinein, ich sage jetzt dieses Wort, sterbe in die Gemeinschaft von euch und euch verwandle. Die Kirche soll Leib Christi sein. Und die Leib, als Leib Christi muss sie sich aber auch wandeln lassen in den Leib Christi, damit sie die Welt wandeln kann. Christus möchte, dass diese Welt wieder zurückfindet in den paradiesischen Zustand, dass sie liebesfähig ist. Und deshalb braucht sie diese Berührung, sie braucht diese leibhafte Erfahrung. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind heute eher zu Selbstversorger geworden. Wir denken uns das aus und jeder macht seine Feier auf seine Weise und werden damit immer mehr auch zu Eigenbrötlern. An dieser Stelle ist für mich auch die Anbetung ein wichtiges Zeichen für die Einheit der Kirche. Ich kenne auch Christen außerhalb der katholischen Kirche, die immer mehr die Anbetung entdecken und über die Anbetung auch spüren, wie wichtig diese sakramentale Nähe zu Jesus ist, wie sehr er uns eint.
Deinem Heiland, deinem Lehrer, ein von Leichnamslied, das vielleicht der ein oder andere noch gut im Ohr hat, von Leichnamsprozessionen. Heute das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Wir haben geistliche Impulse gehört von Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, geistlichen Leiter von Kloster Heiligkreuztal. Vielen Dank Ihnen, Monsignor Burkhardt.
Dankeschön.
Ja, und gerne können Sie, liebe Zuhörer, die Gedanken auch noch einmal nachhören. In der Mediathek von Radio Horeb finden Sie bald diese Sendung www.horeb.org. Dann gehen Sie in die Mediathek, Sendereihe Spiritualität, da finden Sie das wieder. Oder Sie melden sich beim CD-Dienst von Radio Horeb. Ab morgen sind die Kollegen erreichbar unter der 08328 921 120. Dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten?
Sehr gerne. So segne, beschütze und begleite euch heute an diesem heiligen Fest der Dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute Ihnen, auch ein schönes Hochfest heute.
Vielen herzlichen Dank.
Das wünschen wir Ihnen auch. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.